Ja, es rumort gerade ordentlich an der Hafenstraße. Nach dem 2:3 bei Hansa Rostock ziehen die Aufstiegsträume von Rot-Weiß so langsam davon. Wir analysieren natürlich heute das Spiel, warum RWE erstmals zum zweiten Mal in Folge eine Niederlage kassiert. Wir sprechen aber auch über den Trainer Uwe Koschinat, der wohl, so hören wir, am Mittwoch trotzdem noch an der Seitenlinie stehen wird gegen Mannheim. Wir sprechen, ob es mit ihm denn noch Richtung Aufstieg gehen kann oder ob wir schon die Hoffnung verloren haben.
Von der Hafenstraße. Inside RWE. Ein Podcast der WAZ.
Hallo aus Essen, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Auch wenn aus RWE-Sicht das Ergebnis am Wochenende nicht besonders erfreulich ist. Einiges los da gerade in Essen. Wir wollen heute drüber sprechen. Haben heute wieder einen Gast. Aufmerksame Zuschauer, Zuhörer des Podcasts kennen ihn schon. Marlon Irbacher ist heute wieder da von Sky.
Danke.
Sky-Reporter und auch Essener, RWE-Experte, Sympathisant, Fan, wie auch immer.
Alles.
Und Martin ist auch mit am Start, den kennt
ihr
schon.
Hallo.
RWE-Reporter hier bei uns bei Funke. Ich bin Kira, Online-Redakteurin. Und würde sagen, wir starten rein. Martin, 2:3 in Rostock. Keine schöne Auswärtsreise aus Fansicht. Ja, wie sehr würdest du sagen, rumort es gerade an der Hafenstraße?
Natürlich ganz extrem. Also es war das enttäuschende Ende der Topspielwochen. Ne? Es war schon eine enorme Erwartungshaltung davor. Eine gewisse Euphorie war dann doch spürbar. Man dachte, komm, jetzt hat man die Chance, einen Schritt zu machen, mit einem Sieg gegen einen der Großen vielleicht Euphorie zu schüren. Aber genau das Gegenteil war eben dann der Fall. Wobei ich sagen muss, im Vergleich zum Osnabrück-Spiel hat man schon eine leichte Steigerung gesehen. Gerade die erste halbe Stunde war in Ordnung. Rot-Weiß stand dann ganz gut. Aber ja, wenn du natürlich dann dir solche Fehler erlaubst in einem Spitzenspiel, dann kannst du nicht erwarten, bei einer Mannschaft wie Hansa Rostock irgendwas mitzunehmen. Auch wenn es dann am Ende durch eine ordentliche Aufholjagd fast möglich gewesen wäre. Aber Fakt ist, das Spiel ging zwar 2:3 verloren, aber bei konsequenterer Chancenverwertung der Rostocker hätte man auch 6 Stück kriegen können. Also so desolat war dann eben teilweise der Auftritt dann der Mannschaft in Sachen Fehler. Ne? Also was man da hergeschenkt hat, was man da für Gegentore kassiert hat, das ist einer Spitzenmannschaft absolut unwürdig.
Würdest du das so unterschreiben?
100%. Also habe mich genau wiedergefunden in deiner Analyse. Ich habe viel mehr erwartet von den 2 Spielen. Ich wusste, dass es schwierig wird, gerade auswärts gegen solche Mannschaften. Aber ich habe alles vermisst. Ich habe die Leidenschaft vermisst. Ich habe vermisst, dass die Mannschaft sich wehrt. Ich habe vermisst, dass der Trainer vielleicht mal irgendwelche Ideen reinbringt, die helfen werden, diese Spiele zu gewinnen. Also von vorne bis hinten. Ich möchte nicht armselig sagen, aber es war viel zu wenig und überhaupt nicht dem würdig, was man eigentlich vorhatte. Nämlich, du hast es gesagt, oben anzugreifen, Gas zu geben. Die Fans, die da hingefahren sind, muss ich ehrlich sagen, tut mir leid. Unfassbar weiter Weg. Geben wieder alles in dieser Saison, sind immer da und werden dann so bitter enttäuscht in so wichtigen Spielen. Also man merkt, glaube ich, ich bin noch ziemlich angefressen.
Ja.
Ja, wobei ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine Sache des Einsatzes war oder auch der Leidenschaft. Ich meine, die Mannschaft versucht ja schon immer alles, ne? Also das ist schon eine intakte Truppe, charakterlich auf jeden Fall, die geben schon immer alles. Und die hätten ja auch nach dem 2:0 sich ergeben können und sagen, das war's jetzt, ne? Und die wissen ja auch, was dann für Diskussionen kommen, ne? Und trotzdem hat man es nochmal versucht, ist nochmal rangekommen. Es fehlt einfach eine Idee. So, ne? Also die ist einfach nicht da und mit Ball ist man extrem limitiert.
Und deswegen gibt es keine Leidenschaft mehr,
genau.
Das meine ich.
Ja,
ne?
Das kann
weil
natürlich
du merkst, du siehst vielen Spielern an und ich höre mich ja auch mal um und so und da hörst du halt einfach auch, ohne diese Spielidee, die es einfach nicht gibt, da kommen wir ja gleich zu, aber es gibt immer Langhafer, es gibt keine fußballerische Idee dahinter und wenn du die nicht hast als Spieler, dann, ich glaube, dann drehst du auch irgendwann durch, weil dann sagst du auch, okay, wir spielen heute das Gleiche, was wir letzte Woche, vorletzte Woche davor gespielt haben, womit wir auch nicht so erfolgreich waren, gucken wir mal, ob das funktioniert und am Ende stehst du wieder da mit leeren Händen.
Und vor allem dieses Selbstverständnis, aufzutreten wie eine Mannschaft, die hoch will, haben sie jetzt eigentlich auch vermissen lassen, ne? Schon in Osnabrück sowieso und jetzt eigentlich auch, der Kampfgeist ist da, du kämpfst dich nochmal zurück.
Aber es reicht ja natürlich nicht, ne? Das sind ja nur die Basics, das sind die Grundlagen, ne? Aber Fakt ist, man hat jetzt gegen 2 Spitzenteams, ne, mit denen man sich eigentlich auf Augenhöhe sieht, das sollte ja auch der Anspruch sein, hat man auf jeden Fall 2 Mal ganz klar verdient verloren. So, diese Aufholjagd, die sollte das eigentlich nicht beschönigen. Ne? Also man ist zwar nochmal rangekommen, aber letztlich hat man hochverdient verloren. Man hat wieder eine extrem hohe Anzahl an hochkarätigen Torschancen zugelassen. Und nach diesen beiden Spielen muss man einfach mal sagen, Rot-Weiß Essen hat im Aufstiegskampf nichts zu suchen.
Ja.
Szene des Spiels.
Ich drück mal hier auf den Knopf, damit wir noch tiefer reingehen können. Marlon, welche Szene hast du dir rausgesucht?
Ja, das 0:1 aus Essener Sicht, da ging es eigentlich schon los. Ne? Erst dieser katastrophale Kopfball von Rios Alonso, irgendwie viel zu kurz geraten, völlige Desorientierung dann auch von Wienand im Zuge dieser Situation und dann halt am Ende noch das Eigentor durch Schulz. Das dann zustande kommt, weil er hingehen muss. Also ihn würde ich da sogar noch am meisten rausnehmen aus der Verlosung. Aber du hast es ja im ganzen Spiel gesehen. Wir kommen ja gleich auch noch zu anderen Szenen. Die Abstimmung stimmt einfach nicht in der Defensive. Seit Jakob Golz nicht mehr da ist, merkst du einfach einen enormen Qualitätsunterschied. Und ich meine das gar nicht menschlich böse dem Spieler Wienand gegenüber, sondern tatsächlich einfach rein sportlicher Natur. Und er gibt der Mannschaft, der Defensive einfach nicht die Sicherheit, die Jakob Golz ihr gibt. Das hat er in mehreren Spielen jetzt leider gezeigt, dass das nicht so ist. Er hat mal seine guten Aktionen auf der Linie, das macht Spaß, dann zuzuschauen, dann denkst du auch, er kann es ja eigentlich, aber das Problem ist, du siehst es in dieser Szene auch, Strafraumbeherrschung, wann gehe ich raus, wann bleibe ich drin, Entscheidungsfindung, wir kommen gleich beim zweiten Tor, glaube ich, auch noch dazu, ne? Du grinst schon. Das hat einfach nicht gepasst, auch in dieser Szene nicht und da ging es schon wieder los und ich habe mir wirklich gewünscht in diesem Spiel, stell zumindest diese einfachen Fehler mal ab, die er zuletzt immer gemacht hat. Ja, schlag das Ding lang auf die Tribüne meinetwegen, ist mir scheißegal, aber spiel mal einfach, hol dir mal wieder Selbstbewusstsein durch einfache Aktion, jeder Fußballer kennt das und das machen sie einfach nicht. Sie versuchen immer noch irgendwelche Sachen dann irgendwie so zu lösen, wie es viel zu kompliziert wird und da muss auch der Trainer meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ob vielleicht sagt das ihnen auch, aber es kommt nicht an, gefragt sein, der Mannschaft klarzumachen, wir fahren hier heute nach Rostock, ich will hier keine schöne Spielerei von euch, ich will keine besonderen Sachen, wenn du merkst, es wird eng, pfeffer das Ding weg, spiel den Ball scharf, ja, und dann Zug rein, zwei Kämpfe, ab geht's. So, und wenn ein dreckiges 0-0 mitgenommen hättest, alles gut, aber mit solchen Aktionen, wie bei dem 0:1, da gehst du sofort so ins Spiel rein und machst dir direkt alles wieder kaputt, was du dir vielleicht vorgenommen hast.
Ja, ja, das war natürlich ein katastrophaler Fehler, aber ich glaube, da bist du auch als Trainer machtlos, wenn du, wenn du so eine Aktion siehst wie bei dem 0:1 und die geht ja schon vorher los. Ne? Es gab eine Situation, da hat Rios Alonso auf Höhe des Strafraums einen Ball mehr oder weniger festgemacht und hat dann darauf gewartet, dass Wienand rauskommt. Der drehte sich um und der kam halt einfach nicht und musste dann durch Gegnerdruck eben den Ball ins Ausschlagen. So, da ging es ja schon mal los. Wenn er da ein paar Schritte rausmacht, was sagt, dann nimmt er auf, dann ist die Situation sowieso schon kaputt.
Entscheidungsfindung.
So, ne? Genau, das ist das Thema Entscheidungsfindung und dann daran anschließend können wir eigentlich direkt über meine Szene des Spiels sprechen. Das 2:0, da sah Wienand dann katastrophal aus. Also wenn wir sagen, beim ersten Tor, das geht so zur Hälfte auf ihn, das natürlich dann zu 100%. Ein langer Ball, völlig ohne Not, wollte er dann den Manuel Neuer, glaube ich, machen und kommt da rausgestürmt. Ich meine, Kraus ist schnell, klar, aber es waren trotzdem zwei Mann bei ihm. Ne? Also Schulz und Rios Alonso hatten das eigentlich im Griff. So, und dann kommt er raus und verschätzt sich total. Da muss man natürlich sagen, macht Vogelsammer dann überragend, dass er den so trifft. Also ich dachte erst so im Stadion, oh, der ist zu hoch, aber der senkte sich dann rein. Und das ist dann das 2:0. Und du hast es angesprochen, die Verletzung von Jakob Golz. Ich habe es ehrlicherweise nicht gedacht am Anfang, dass es so schlimm wird. Aber es ist dann schon ein extremer Knackpunkt gewesen im Essener Spiel. Weil diese Sicherheit, die Golz dieser Mannschaft gibt, die ja ohnehin nicht besonders stabil war, die sehr, sehr viel zugelassen hat, sehr viele Gegentore zugelassen hat. Also. So, und es ist ja noch viel, viel schlimmer geworden.
Er hat ihn halt oft den Hintern gerettet, muss man auch sagen.
Genau, hat er ja auch gemacht. Ne?
Spiel, ne?
So. Ja. Allein schon gegen Havelse, ne? Wenn wir an dieses Spiel denken und so, da vor dem 1:0 hat er einige wirklich gute Paraden gehabt. Jakob Golz macht eben solche Fehler in der Regel nicht und die häufen sich jetzt und es war jetzt das vierte Spiel in Folge, in dem Wienand bei mindestens einem Gegentor die Aktien drin hatte. Entweder direkt wie gegen Regensburg oder in der Entstehung. Ne? Und das ist einfach viel zu viel. Du hast es gesagt, die Qualitäten sieht man, auf der Linie ist er wirklich richtig, richtig gut. Da sieht man, dass er von Torwarttrainer Manuel Lenz gut ausgebildet wurde.
Hat er
ja
auch in Rostock 2-3 Szenen.
Genau, er hat überragend gehalten, ne, dass dieses, gerade so in der Schlussphase gegen Kraus, wie diese Fußabwehr da, ne, also wie er den hält, das ist wirklich gut.
Aber zum modernen Torwartspiel gehört eben auch dazu.
Ja, aber er kann auch Fußball spielen, also er bringt eigentlich alles mit. Das Problem ist natürlich, hier merken wir ganz klar die fehlende Spielpraxis und du hast einen jungen Torwart am Anfang seiner Karriere und das ist jetzt gerade für Rot-Weiß natürlich tödlich. Ne? So, diese Fehler, die er jetzt macht, die müsste er normalerweise, weiß nicht, auf irgendeiner Leihstation vielleicht mal machen im Jahr. Und jetzt gerade im Aufstiegskampf ist ein enormer Unsicherheitsfaktor, muss man leider sagen.
Hat man sich vielleicht verschätzt, oder? Also man weiß ja genau, wenn Jakob Golz sich verletzt, brauche ich ja eigentlich jemanden, der mir da qualitativ zumindest so weiterhilft, dass ich nicht diesen riesigen Qualitätsverlust spüre. Spürt man doch, ne?
Ja, man hat vielleicht gedacht, okay, in der letzten Saison, da hat man ja dieses Experiment gemacht. So, da hatte er dann ein schlechtes Spiel und danach lief es ja. Und dann war er recht stabil und hat dann auch im Pokalfinale beim MSV Duisburg immerhin vor 28.000 Zuschauern seinen Mann gestanden, hat ein ordentliches Spiel gemacht. Und dann
ist also wir haben eigentlich danach, weiß ich noch ganz genau, hier gesagt, ist eine solide Vertretung.
Habe ich ehrlich gesagt auch gedacht, muss ich dazu sagen. Ja. Ich habe das auch nicht so kommen sehen, muss ich sagen. Und ich glaube, die Verantwortlichen auch nicht. Man hat schon gedacht, okay, das passt jetzt so mit Wienand. Aber dass er dann jetzt so wackelt, ist natürlich immer so eine Sache. Ne? Du brauchst dann vielleicht irgendwann mal ein richtig gutes Spiel, um dir Selbstvertrauen zu holen. Nur wenn du dann in jedem Spiel irgendeinen Patzer dann hast, ne, gegen Aachen ging es dann los mit diesem Chipball und dann natürlich dieser Katastrophenfehler gegen Regensburg. So, in Osnabrück war es dann dieser unglückliche Abschlag und das zieht sich dann eben so durch und dann irgendwann wird es dann auch eine Kopfsache.
Ja. Gut, wir haben die Fehler oder die Schwächen im Tor, Fehler in der Defensive angesprochen, aber auch offensiv hakt's ja nach wie vor, oder? Ja,
ich muss trotzdem eine Sache noch kurz zur Defensive sagen. Das wollte ich unbedingt noch loswerden. Also ich finde generell auch aktuell schwierig, wie Uwe Koschinat da immer wieder aufstellt, wem er vertraut, wem er nicht vertraut. Dann Viererkette, dann Dreierkette, dann Viererkette. Tobias Kraulich, für mich immer noch der Spieler, der die besten Bälle hinten raus spielt, der Einzige ist, der Spieleröffnung in dieser Mannschaft hinten aus der Defensive heraus wirklich beherrscht. Den setzt du dann wieder auf die Bank. Andere spielen auch schlecht, er wird auf die Bank gesetzt jedes Mal. Er hat mit Sicherheit auch viele schlechte Spiele in dieser Saison dann auch mal zwischendurch gehabt. Oder was heißt viele, aber ein paar schlechte Spiele gehabt, wo ich auch gesagt habe, boah, keinen guten Tag gehabt, sahen alle schlecht aus. Aber mir ist das ein bisschen too much, immer den rauszunehmen, der dir den Spielaufbau garantiert. Das kann ich nicht nachvollziehen. Und andere haben dann eine Garantie. Und das ist ein Thema, was mich extrem nervt in dieser Saison bei Rot-Weiß Essen, dass Uwe Koschinat da nicht mal stringent eine Defensive verfolgt, die vielleicht sich mal einspielen kann. Immer wieder wird einer rausgezogen,
eine Stammelf
immer wieder
wird was geändert.
Eine Stammelf gibt's nicht und gerade in der Defensive finde ich das tödlich, weil eine Defensive muss eingespielt sein. Die muss aufeinander abgestimmt sein. So, wenn die defensive Spielweise aber daraus besteht, dass du natürlich nur noch lange Bälle schlagen sollst und das tun sie ja aktuell. Sie dürfen ja scheinbar keinen Fußball spielen und das ist der größte Vorwurf, den ich dem Trainer mache, mit dieser Mannschaft keinen Fußball spielen zu dürfen. Also sorry, dann brauchst du nicht um Aufstieg spielen und auch gar nicht davon sprechen. Wenn du Fußball spielen willst, musst du meiner Meinung nach mit den Spielern spielen, die dir auch hinten raus den besten Spielaufbau garantieren. Das ist für mich bei Rot-Weiß Essen Tobias Kraulich. Und warum der dann wieder auf der Bank sitzt in den meisten wichtigen Spielen, kann ich nicht nachvollziehen.
Ja, oder wenn du nicht auf die fußballerische Komponente setzt, dann musst du wenigstens dafür sorgen, dass der Laden hinten dicht ist. Weil das ist ja auch nicht, ne? Das ist immer das Problem. Du kriegst jetzt regelmäßig drei Gegentore. Du hast jetzt 14 in 7 Spielen nach der Rückrunde kassiert. Ich weiß da ganz genau, im Trainingslager in der Türkei, da hatte man sich ganz klar das Ziel gesetzt, defensiv wieder stabiler zu stehen, ist dann aus meiner Sicht völlig unnötig zur Dreierkette zurückgekehrt. Ich finde, mit der Viererkette so in der Hinrunde, so ab dem 5., 6. Spieltag bis zu diesem Cottbus-Spiel, hatte man eigentlich ganz gute Ergebnisse erzielt. War auf einem sehr ordentlichen Weg, hat das ganz ordentlich gespielt. Klar hat man auch ein paar Gegentore kassiert, aber ich finde so, da sah das schon ganz ordentlich aus. So. Und jetzt dann hat das einfach überhaupt nicht gefruchtet. Und das zieht sich dann eben so durch. Und dann in Kombination natürlich mit dem Torwart, plus ständige Wechsel, System, Dreierkette, Viererkette. Viel. Man merkt einfach schon, dass da eine Unsicherheit da ist. Und normalerweise, wenn du eine richtig gute Mannschaft hast, dann hast du 7, 8 Spieler, die regelmäßig und immer spielen. Ja. So einen festen Block. Und den hast du ja jetzt gar nicht. Ne, normalerweise, klar, Golz wäre gesetzt, Rios Alonso spielt immer, Jasula musste auch schon mal ein, zwei Mal auf die Bank, so, ne, aber spielt jetzt, sag ich mal, und ansonsten Brumme, okay, spielt hinten links, wahrscheinlich, weil er die Einwürfe machen muss, also der spult ja alleine 2 Kilometer extra ab, um die ganzen Einwürfe zu machen. Der
rennt Rios ja hin Alonso und her. Muss ich ja mittlerweile mal hinterfragen dürfen, klar macht der vorne irgendwie immer sein Tor. Aber wenn jemand viele, viele Gegentore dann doch auch mit verschuldet, dann, weiß ich nicht, Hüning und Kraulich mal spielen lassen, ist mal was ganz anderes.
Gebe ich dir recht, ich wollte nur aufzählen, also die Spieler, die momentan regelmäßig spielen, ansonsten wird ja wirklich bunt durchgemischt. Ne? Und das ist eben ein Riesenproblem, dass du, anders als in der Rückrunde der letzten Saison, ich glaube, Koschinat wird's vielleicht auch ganz gerne, ne? Also er hätte ja sicherlich, wenn das Spiel jetzt gut gelaufen wäre in Rostock, hätte er wahrscheinlich jetzt nicht mehr getauscht. Ne? Ja. Also irgendwie funktioniert's dann aber da auch nicht. Ne? Dann kommen dann irgendwelche Sperren dazu oder so weiter. Ja, so, er hat natürlich... Möchte er das auch? Er hat's ja in der Rückrunde auch dann hinbekommen. Er hat dann fast immer die gleiche Startelf spielen lassen. Die hat ja auch funktioniert. Aber momentan hat man das Gefühl, egal was er gerade macht, klappt nicht. Und dann muss er immer wieder neu durchtauschen. Und dadurch wird es leider momentan aus Essener Sicht nicht besser.
Ja, wir gehen gleich nochmal ein bisschen intensiver auf Uwe Koschinat selbst ein und die ganzen Wechsel, ihr habt es gerade schon angedeutet. Ich wollte noch kurz den Namen Marvin Obus in den Raum stellen, denn Martin, der hat von der bei euch in der Einzelkritik, die er ja nach dem Spiel immer aufstellt, die Note 6 bekommen. Das irgendwie so langsam kristallisiert sich dieser Transfer. Wir haben letzte Woche schon über ihn gesprochen und dass er eben überhaupt noch nicht zündet. Ja, so ein bisschen, als Flop raus, ne? Also alle hatten, es sollte der große Heilsbringer sein, alle haben sich gefreut, Marvin Obis ist zurück und einmal mehr nicht geliefert, ne?
Man muss es leider so sagen, also er konnte diese Chance jetzt einmal mehr nicht nutzen.
Die er ja jetzt bekommen
mehrere hat. Mehrere Chancen bekommen, genau. Er durfte ja auch sogar 87 Minuten spielen, ne? Ich hatte mich schon gewundert, dass er Abiyama rausnimmt, der, wie ich finde, der einzige Offensivspieler war, der ein bisschen was bewirken konnte. Also ich fand ihn echt gut auf der linken Seite. Ihn hat er dann rausgenommen, hat dann Obus noch 87 Minuten spielen lassen und ist leider einfach nichts bekommen. Also bei Obus war es auch ganz eklatant, wie ich finde. Deswegen habe ich ihm auch dann diese Note gegeben. Das Thema Körpersprache. So völlig orientierungslos, ohne Willen. Man hat irgendwie so eine gewisse Furcht dann auch irgendwie gespürt. Man hatte sehr aggressive Gegenspieler gehabt, aber da kam ja wirklich überhaupt nichts. Da gab es eine Szene in der ersten Halbzeit, auf Höhe der Mittellinie mit der Stahl geschickt. Hat er, glaube ich, 2-3 Meter Vorsprung. Gut, Tempo ist eben nicht so seins, ne? Und dann wird er innerhalb von 10 Metern wird er dann eingeholt, komplett abgekocht worden. Er ist nicht explosiv, man spürt da gar keinen Offensivdrang mehr. Er ist einfach nicht mehr der Obus, der dann hier in Essen war vor 2 Jahren. Und ja, dann kannst du natürlich, der Spieler wird es vielleicht erklären oder manche Fans werden es damit erklären, jo, der braucht vielleicht mal Selbstvertrauen, der muss mal 5-6 Spiele spielen, aber sorry, wir sind nicht in der U14. So, es ist ein klares Profigeschäft und du kannst jetzt nicht einfordern, dass du 5-6 Spiele brauchst, um Leistung zu bringen. Du musst jetzt eben sofort liefern und das tut er leider momentan einfach gar nicht. Ist natürlich eine herbe Enttäuschung. Er ist als Heilsbringer verpflichtet worden, ist einer der Top-Verdiener in dieser Mannschaft. Aber letztlich muss man dann auch konstatieren, wenn man sich seine Karriere anschaut, er ist jetzt 23, aber er hat eine gute Profisaison gespielt. Das war bei Rot-Weiß Essen. Er konnte sich in Köln nicht durchsetzen, er war auf seiner Leihstation in Kiel, war er schwach. So, und irgendwann, weiß ich nicht, man kann über einen Trainer sprechen, aber irgendwann liegt es dann auch mal an dem Spieler.
Ich habe dazu eine schöne Geschichte noch kurz mitgebracht aus dem Nähkästchen, fällt mir gerade ein beim Thema Marvin Obus. Ich kann mich erinnern, als Marvin Obus noch nicht zurückgekehrt war, habe ich mal mit Verantwortlichen von Rot-Weiß Essen darüber gesprochen und meinte so, warum holt ihr den eigentlich nicht zurück? Das wäre doch ein geiler Move und der hat doch so gut funktioniert und da wollte den ja auch jeder hier sehen. Ja? Und da haben die mir ganz klar gesagt, ja, würdest du den zurückholen? Weil der Druck, wenn er zurückkommt, der ist ja massiv groß, weil alle erwarten ja dann von einem Spieler, der beim ersten FC Köln gar keine Rolle spielt, dass der dann aber zurückkommt und sofort bombt, sofort wieder funktioniert, so wie er vorher funktioniert hat. Da habe ich gesagt, ja, habt ihr recht, muss man mal schauen. Sie haben ihn dann doch geholt, zu meiner Überraschung muss ich sagen, weil nach dem Gespräch dachte ich, okay, die holen ihn niemals zurück. Und dann ist leider genau das eingetreten, was sie so ein bisschen vermutet haben, was passieren kann. Ich bin voll bei dir, was du sagst, man hat nicht viel Zeit, es ist Profigeschäft. Trotzdem glaube ich, dem fehlt ganz viel Selbstvertrauen, was er auch vom Trainer nicht bekommt. Am Anfang kam er und der Trainer hat ein System spielen lassen, in dem er gar keine Rolle spielt. Und da habe ich mich halt auch gefragt, okay, warum holt ihr den, wenn er ein System spielt, wo es für diesen Spieler gar keine richtige Position gibt? Ja, und dann gibt's plötzlich mal das System, dann wird er reingepresst, dann muss er liefern, dann klappt's nicht so richtig. Also ich glaube, es ist eine Mischung aus vielen Komponenten, die da leider einfach aktuell nicht funktionieren.
Vor allem, als sie ihn geholt haben, saßen wir hier und haben gesagt, ja, für Marvin Obus wird es ein System geben. Das baut man dann
so. Das habe ich mir auch gefragt.
Man holt den als Top-Transfer vermeintlich, investiert er richtig, zahlt den gut und dann baut man die Mannschaft um ihn rum.
Das wirft ja natürlich, das wirft natürlich auch Fragen auf. Ne? Ja.
Warum unterhalte ich doch vorher mal mit dem Trainer und willst du den denn einsetzen? Brauchst du den eigentlich? Also da muss ja irgendwas passieren.
Das ist das Thema bei Obus, das ist das Thema bei Mause, von dem wir auch gehört haben, dass der Trainer von ihm nicht überzeugt war. Und das Gleiche eigentlich bei Obus. So, warum hole ich den dann? Warum betreibe ich so einen großen Aufwand? Bei Markus Stegmann hat sich ja wund telefoniert. Ne? Also der war ja so hinterher, um den zurückzuholen. Und wofür? Dann holst du ihn und dann fängst du erst mit einer Dreierkette an, in diesem 3-4-2-1 hinter den Spitzen, was eigentlich nicht so seine Position ist, dann muss man ehrlicherweise sagen, hat man ja umgestellt auf 4-2-3-1, dann hat er auch seine Chancen bekommen. Genau. Auf seiner Position auf dem rechten Flügel hat er aber auch sein Talent maximal aufblitzen lassen, ist dann auch nicht wirklich gekommen. Also Fakt ist, natürlich, du hast gesagt, ist ein Flop, also eine sehr, sehr unglückliche Geschichte. Und das wäre so der X-Faktor gewesen, wenn so einer wie Marvin Obus hätte anknüpfen können an seine Leistungen aus seiner ersten Saison, dann würden wir jetzt nicht irgendwie über eine Art Krise reden bei Rot-Weiß Essen.
Ja.
Top-Thema der Woche.
Da wollte ich mit euch über Uwe Koschinat sprechen, denn jetzt ist zum ersten Mal passiert, 2 Niederlagen hintereinander. RW hat so ein bisschen gerade den Kontakt zu den Aufstiegsplätzen verloren. Man muss so langsam anfangen, vielleicht sich von den Aufstiegsträumen zu verabschieden. Jetzt, Martin, so hört man, sitzt Uwe Koschinat am Mittwoch, dann steht jetzt englische Woche an. Mittwoch geht's gegen Mannheim, wohl trotzdem noch auf der Trainerbank. Für euch die richtige Entscheidung, noch an ihm festzuhalten? Wissen alle, wie es im Fußball läuft. Manchmal geht es schnell. Ihr habt schon angesprochen, oft viel System umgestellt. Du wirktest auch nicht so richtig zufrieden. Das ist, glaube ich, schon durchgekommen. Ja.
Also bevor ich Marlon den ersten Punkt machen lasse, einmal kurz zur Faktenlage. Ja, er wird am Mittwoch auf der Trainerbank sitzen. Natürlich hat man sich mit diesem Szenario beschäftigt, schon vor dem Spiel im Rostock. Hat man darüber gesprochen, was passiert denn, wenn wir das nächste Spiel verlieren? So, diese Frage konnte man jetzt nicht konkret beantworten. Natürlich geht es da auch immer darum, wie man verliert, ne? Wenn man jetzt da 4-0 abgeschossen wird und desolat spielt, dann hätte man vielleicht reagiert. So hat die Mannschaft zumindest noch eine Haltung gezeigt, ist zurückgekommen. Es war jetzt keine katastrophale Niederlage, auch wenn der Fußball jetzt nicht gut war. Und natürlich unterhält man sich über dieses Thema und man macht sich Gedanken, was passiert, wann entlässt man ihn möglicherweise, wer kommt dann. Das sind alles so Gedankengänge, die jetzt gerade eben diskutiert werden.
Bevor ich ihn zerpflücke, möchte ich erstmal Danke sagen, meine ich auch ernst, weil er Rot-Weiß Essen vorm Abstieg bewahrt hat. Ich finde, das hat er hervorragend gemacht. Da hat er genau das gemacht, was vonnöten war. Und dafür werde ich ihm ewig dankbar sein als rot-weißer Sympathisant. Das ist das eine. Aber danach saß ich auch schon mal hier bei euch im Podcast und habe gesagt, bei allem Respekt, und auch das meine ich jetzt wieder nur sportlich, das ist kein Trainer, der bis jetzt bewiesen hat, dass er eine Mannschaft dann weiterentwickeln kann. Und da habe ich schon gesagt, es würde mich stark wundern, wenn er das bei Rot-Weiß Essen schafft. Leider, muss man Stand heute klar sagen, hat das nicht geschafft. Ja, viele Spieler, von denen ich viel mehr erwartet hätte, bleiben unter ihren Möglichkeiten. Ich sehe keine klare Spielidee nach wie vor. Ich sehe eine Idee, mit der du die Klasse halten kannst. Ich sehe aber keine Idee, mit der du wirklich mal lange konstruktiv um Platz 1 bis 3 mitspielen kannst. Und deswegen finde ich, ist er gescheitert. Und ja, er ist Mittwoch noch da, du hast es gerade gesagt. Ich glaube, Rot-Weiß Essen wäre gut beraten, jemanden zu finden, der Fußball spielen lassen möchte mit dieser Mannschaft. Der eine ganz andere Idee von Fußball mal mitbringt, der Mannschaft wieder Frische gibt, der ihr Selbstvertrauen gibt. Spieler, die wieder wissen, was ist mein Plan, was muss ich eigentlich genau machen. Und das musst du auf dem Platz auch sehen. Und das fehlt mir und ich glaube leider nicht, dass das noch kommt. Und ich glaube auch, das habe ich vorher auch schon gesagt, dass du mit diesem Trainer nicht in die zweite Liga aufsteigen wirst. Und dabei bleibe ich.
Also das Erste, was du angesprochen hast, ist natürlich die Spielidee und das ist natürlich das, was ganz klar gegen den Trainer spricht. Es gibt nämlich keine. Auch nach dem 26. Spieltag weiß man noch nicht, wie möchte man eigentlich mit dieser Mannschaft Fußball spielen. Das habe ich in der letzten Woche schon gesagt. Das hätte man eigentlich schon im Frühjahr 2025 entscheiden müssen, als absehbar war, okay, man hält jetzt die Klasse. Was wollen wir eigentlich nächste Saison spielen? Was wollen wir für einen Fußball spielen und welche Spielertypen brauchen wir dafür? Und ich finde, so wenn man sich die Transferpolitik jetzt anschaut, wir haben gerade über Obus gesprochen, da hat es scheinbar keine konkreten Gespräche gegeben oder man ist da nicht auf einen Nenner gekommen. Jedenfalls wirkt das jetzt nach außen hin so. Und ich gebe dir recht, also Spielidee ist einfach nicht da. Immer wieder diese ständigen Wechsel. Ich finde, er verschießt gerade aktuell sehr, sehr viele Patronen. Ne? Das muss man auch mal sagen. Ja. Es wirkt so ein bisschen wie bei Christoph Dabrowski in der Endphase, als der dann auch von seiner Spielidee abgewichen ist, dann auf Abwehrpressing umgestellt hat. Und so ein bisschen wirkt es jetzt. Ne? Also Viererkette, jetzt gehen wir in die Offensive. Hat wieder nicht funktioniert.
Wenn das auch einmal bei einer Mannschaft im Kopf ist, dann löst sich das nicht mehr. Ja? Dann schaffst du das nicht mehr irgendwann, weil irgendwann hast du sie nun mal verloren. Man spricht immer von die Kabine verloren. Er hat mit seiner Spielidee oder der vielleicht nicht vorhandenen oder der Art, wie er Fußball spielen lassen möchte, glaube ich, die Mannschaft schon mittlerweile wirklich verloren. Und ich sehe nicht, wie er die wiederholen will. Ich
muss aber dazu sagen, da sind natürlich auch ein paar Faktoren, die eine Rolle spielen, für die der Trainer jetzt nicht wirklich viel kann.
So, ja, meine Frage war jetzt, ist der Kader denn eigentlich so gut? Also
jein.
Quasi nur dem Material.
Er ist nicht so schlecht wie das, was sie gerade spielen.
Ja, natürlich kann der Kader besser spielen, gar keine Frage. Aber da sind jetzt auch so ein paar Sachen, da müssen wir drüber sprechen. Torwart natürlich, ne? Jakob Golz. Aber ich finde ganz klar, mit der Verletzung von Jakob Golz und dem Verkauf von Tom Mustier hat Rot-Weiß Essen seine Aufstiegshoffnungen komplett begraben. Denn klar ist auch über Tom Mustier müssen wir sprechen. Auch ich habe damals gesagt, okay, komm, hab mich mal überraschen lassen. Ich wusste nicht genau, was Ruben Reisig jetzt zum Beispiel für einen Spielertyp ist. Ja. Ne? So, aber es stellt sich heraus, er ist einfach nicht dieser Mustier-Ersatz. Er hat keinen Zug nach vorne. Er ist, wie ich finde, eine jüngere Jasula-Version. Er ist ein guter Sechser, ein Spieler, der Rot-Weiß Essen sicherlich vielleicht noch weiterhelfen wird. Auch wenn ich ihn sehr, sehr schwach fand in Rostock. Aber das funktioniert einfach im Zentrum nicht. Und klar ist auch, wenn du aufsteigen willst, dann kannst du nicht in der Winterpause einen deiner besten Spieler abgeben. Es funktioniert einfach nicht. Auch wenn man 550.000 Euro bekommt. Der SC Verl mit seinen ganzen Topspielern, der sicherlich genug Anfragen bekommen hat, hat nicht einen einzigen Spieler ziehen lassen. Die haben ganz klar gesagt, wir machen hier gar nichts, wir wollen aufsteigen. So, keine Mannschaft von oben hat einen Spieler verkauft, außer jetzt Ryan Naderi, aber die haben da Zehnfache bekommen. Ne? Also bei 5,5 Millionen, da kannst du schon mal sagen, okay, lass uns den ziehen. Aber die haben immer noch einen Vogelsammer und die haben immer noch einen Holten, der von der Bank kommt. So, ich glaube, die können sich das leisten, aber Rot-Weiß Essen in dem Fall nicht.
Was bei Tom Musier, glaube ich, sehr unterschätzt wurde, auch da kann ich ein bisschen erzählen, ich habe auch da mit vielen Verantwortlichen, mit Spielern gesprochen, der war natürlich so ein bisschen so ein, ganz positiv gemeint, so ein bunter Vogel, ne, der auch so ein bisschen extrovertierter daherkam und so, Surferboy-mäßig, das hat nicht unbedingt jedem gefallen, nicht jeder kam so damit klar. Auch, dass er die Post, die er abgesetzt hat, wie er sich nach dem Tor vielleicht auch mal ein bisschen selbst gefeiert hat und so. Alles schön und gut, kann ich irgendwie nachvollziehen, dass man vielleicht als Mitspieler sagt, ist mir ein bisschen too much, aber auf der anderen Seite, ein Typ, der mal was Besonderes mitbringt, ja, der auf dem Platz, finde ich, heraussticht mit unnachahmlichem Einsatz, den hat er immer gegeben, er hat immer 100% gepfeffert auf dem Platz, ja, der ist nie zu schade gewesen, in die Zweikämpfe zu gehen, der hat aufs Tor geknallt aus der zweiten Reihe, ein paar Dinger sind sogar in den Winkel geflogen. Das war so ein bisschen das, was Rot-Weiß Essen, finde ich, auch so verkörpern sollte eigentlich. Dieses Hafenstraßen-Fußball ab nach vorne. Ich weiß, es werden sich viele wahrscheinlich wieder aufregen, wenn sie das hören und sagen, ja, aber hatte auch viele negative Seiten. Mag alles sein, aber ich bin voll bei dir. So ein Spieler mitten in der Saison, ja, der dir irgendwie was Besonderes gibt, dann abzugeben. Riesenfehler. Geld nehmen ist das eine. Mit Sicherheit war das wichtig, das Geld zu nehmen. Das können wir vielleicht gar nicht so gut einschätzen wie Rot-Weiß Essen selbst. Aber
der Verein ist ja eigentlich finanziell gut aufgestellt. Also Geld braucht man. Hat man ja auch immer betont. Wir brauchen das Geld eigentlich nicht. Nur, ja, was waren jetzt die Gründe? Der Spieler würde schmollen. Der will unbedingt. Man weiß ja auch nicht, ob es dann bei der Vertragsverlängerung so eine Art Gentleman Agreement gab. Ja, wenn ein Angebot kommt, dann darfst du aber. Ne? Aber Fakt ist, da muss man dann, glaube ich, hart bleiben. In der Situation muss man egoistisch sein und sagen, Junge, geht jetzt nicht. Tut mir leid, aber wir wollen hoch, wir können dich jetzt nicht ziehen lassen.
Nur eine Niederlage mit ihm in der Startelf, habe ich nochmal gelesen. Ne? Also da weißt du, glaube ich, wie wichtig ein Spieler für dich war.
Ja, und das sind natürlich verschiedene Faktoren. Dann reden wir über Musier, dann über den Torwartwechsel, den gezwungenermaßen erfolgen musste durch die Verletzung. Dann sind natürlich auch einige vermeintliche Top-Leute momentan nicht in Form, muss man auch mal sagen. Topscorer Kaito Mitsuta ist gerade nicht gut drauf. Die Wechsel in der Abwehr haben wir angesprochen, okay, natürlich gibt es auch Formschwächen und so, Kraulich hat auch nicht wunderbar gespielt, wie ich finde, hat sich auch einige Fehler erlaubt, waren Gegentoren beteiligt, so, das sind natürlich alles Sachen, die eine Rolle spielen und wenn wir natürlich über den Kader sprechen, du hast gerade gefragt, habe ich letzte Woche auch schon gesagt, ja, in der Breite ist der Kader gut, aber in der Spitze eben, es gibt keinen Unterschied Spieler, wenn wir uns das mal anschauen, ist die Statistik von den 12 Topscorern der dritten Liga, ist keiner bei Rot-Weiß Essen beschäftigt, so, du hast eben nicht den Unterschied Spieler vorne drin, der fehlt komplett, so, und ich glaube, diese ganze Gemengelage, da müssen wir einfach zu dem Entschluss kommen, okay, für den Aufstieg reicht das nicht.
Also ist es eine Mischung aus, dem Trainer fehlt vielleicht die Spielidee, die er mit der Mannschaft spielen lassen will, und vielleicht war die Transferpolitik auch einfach nicht die allerschlauste im Winter?
Nee, überhaupt nicht. Also wollen wir gar nicht mit anfangen mit der Transferpolitik. Nee, natürlich, im Winter hat man wirklich massive Fehler gemacht. Man hat es einfach nicht geschafft, diese Mannschaft nochmal gezielt zu verstärken. Moustier hat man gehen lassen, Arslan hat man gehen lassen. Sportlich kann man darüber reden, ist in Ordnung. Er hat ja auch nicht wirklich gut gespielt in der Hinrunde. Aber man hat es nicht geschafft, sich dann nochmal gezielt zu verstärken. Auch wenn Abiyama das ganz ordentlich macht bisher, muss man sagen. Aber diesen einen, entweder hole ich ihn richtig gut oder ich mache gar nichts.
Aber auch bei Ahmed Arslan habe ich eine sehr spezielle Meinung. Ich bin bei dir, die Hinrunde war sportlich bestimmt nicht das, was er eigentlich spielen kann. Aber als Typ für die Kabine, jemand, der mit den anderen Jungs mal spricht, wenn es scheiße läuft. Jemand, der aber in der Saison dafür sowas von geliefert hat für Rot-Weiß Essen. Den dann auch so auf die Art und Weise, zack, weg. Boah, tue ich mich echt schwer mit, muss ich sagen. Und dann behalt ihn doch für den Rest der Saison. Ich weiß, er ist unzufrieden, aber versuch ihn doch mal ein bisschen noch ranzubringen an die Mannschaft. Ja, lass ihn mal spielen. Vielleicht kriegt er nicht mehr die 90 Minuten, aber halt ihn so ein bisschen bei Laune, um das Gesamtgefüge nicht zu vernichten. Also ich glaube, kann sein, dass ihr anderer Meinung seid, aber ich glaube, dieser Abgang, auch wenn er sportlich vielleicht nicht mehr so wertvoll war, war für das Gesamtgefüge Mannschaft, ich sag's einmal deutlich, ein ganz beschissener Abgang.
Vor allem wahrscheinlich in so einer Phase jetzt.
Bin ich auch bei dir.
Wie bei den anderen auch nicht so richtig läuft.
Bin ich bei dir. Ich habe ja die Argumente auch von RWE-Seite gehört, ne? Sprich, sportlich war es nicht so. Und dann hatte man vielleicht Angst, dass es dann möglicherweise dann zu Ungereimtheiten kommt, dass er vielleicht nicht stillhält und so, wenn er länger auf der Bank ist. Aber Fakt ist so, man konnte ihm das bisher nicht vorwerfen. Also er war für die Mannschaften immer ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und das ist ein hausgemachtes Problem gewesen. Genau wie ich finde, Dominik Martinovic, da ging es ja schon los, ne? Anfang der Saison. Also der beste Mann in der Vorbereitung bleibt am ersten Spieltag auf der Bank. So, da hat man sich schon die erste riesige Baustelle aufgemacht. Er war der beste Mann. Der war in der Form seines Lebens. So, der hat gestrahlt. Ich habe mal mit ihm gesprochen und so.
Nach dem Trainingslauf.
Ja, der hat überragend gespielt, ne? So, der steht da in Schottland vor der Kurve, lässt sich feiern nach seinen zwei Toren und der hat so eine breite Brust gehabt und dann sitzt er draußen. Und man hat ja dann auch gesehen, nach seinem Wechsel, dieses erste Spiel in Aachen, da ist er an drei Toren beteiligt. Ich glaube, macht einen, legt zwei vor. Und dann tragischerweise reißt das Kreuzband. Ja. Ne? Das ist natürlich ganz bitter für ihn. Ich hoffe, dass er auf jeden Fall nochmal schnell zurückkommt. Aber Fakt ist, er wurde auch falsch eingesetzt. Er war ja auch kein Stoßstürmer. Ne? Aber neben so einem großen Stürmer wie Jansen zum Beispiel, ne? So wie die Rostocker jetzt gespielt haben, ne? Mit Kraus, ne? An der Seite von Vogelsammer. Ich glaube, so hätte Rot-Weiß mit Martinovic auch spielen können. Aber hätte, wenn, ne? Ist vorbei.
Am Ende nervt mich, dass du so viele Stürmer geholt hast und so viel ausprobiert hast und keiner so richtig funktioniert hat, ja? Ich habe auch immer gesagt, wenn du aufsteigen willst, brauchst du vorne einen, der dir diese zweistelligen Dinger reinkloppt, ja? Wenn du den nicht hast, dann steigst du in der Regel nicht auf. Es reicht nicht, wenn, du hast es gerade gesagt, in der Rangliste der Topscorer kein Spieler von Rot-Weiß Essen auftaucht. Da muss ein Stürmer, ein Offensivspieler auftauchen. Ja, guck dir die Top-Teams an. So, und das hast du nicht. Und da muss ich sagen, wenn du so viel ausprobierst und da keiner funktioniert, boah, dann hast du auch nicht alles richtig gemacht.
Ja, aber dann sind wir beim Thema Kaderplanung natürlich. Du wolltest ja denjenigen holen. Man hat ja schon im Sommer gesehen, okay, Jansen, Chuba Potocznik, Jung, könnte möglicherweise nicht reichen. Wir brauchen noch einen. So, und dann hat man ja überall angefragt. Noah Ganaus, Regensburg. Dann war man mit Vincent Vermey sehr weit. Der wollte eigentlich das Angebot aus Essen annehmen, bis dann plötzlich dann Dynamo Dresden um die Ecke kam, die dann verpflichtet hat. Und jetzt momentan macht er seine Tore.
Ist ja auch nicht immer leicht, ne?
Keine Frage. Natürlich ist das nicht leicht. Ne? Dann willst du einen Vermey holen und dann präsentierst du Yannick Mause. So. Und das ist natürlich dann komplett in die Hose gegangen. So, der hätte der X-Faktor auch werden können. Brauchen wir gar nicht mit anfangen. Hat einfach nicht funktioniert. So, und letztlich ist es natürlich eine Frage der Kaderplanung und die hat natürlich in beiden Transferfenstern nicht optimal funktioniert.
So, aber wie geht's jetzt weiter? Also theoretisch, rechnerisch ist natürlich noch alles drin, muss man auch sagen. Also du hast schon gesagt, mit Koschnert wird das nichts und sieht natürlich gerade auch nicht besonders gut aus, aber was können wir jetzt noch erwarten, Martin? Mittwoch?
Ja, es ist schwierig. Also natürlich, du musst jetzt eigentlich, wenn du, die haben ja dieses Zwischenziel gehabt, das waren 54 Punkte nach 30 Spielen. Das kannst du ja jetzt nur noch erreichen, wenn du die nächsten 4 Spiele gewinnst. So, das sind vom Papier her machbare Aufgaben. Du spielst gegen Mannheim, du fährst danach nach Hoffenheim, dann kommt Erzgebirge Aue und dann Viktoria Köln. Ja. Könnte man ja sagen, 4 Spiele, 4 Siege, nicht unrealistisch, aber in der aktuellen Form glaube ich nicht dran, dass das möglich sein wird. So, und sag mal, wenn du jetzt das Mannheim-Spiel nicht gewinnst, dann ist es vorbei, dann brauchen wir nicht mehr über Aufstieg reden in Verbindung mit Rot-Weiß Essen. Und dann muss sich natürlich der Verein entscheiden, was machen wir jetzt? So, setzen wir jetzt Uwe Koschinat vor die Tür und was passiert dann? Hast du dann eine Alternative? Und ich glaube, das wird der springende Punkt sein. Ne? Hast du jetzt jemanden an der Hand, der sofort überhaupt übernehmen möchte? Weil so reizvoll ist das ja auch nicht, eine verunsicherte Mannschaft zu übernehmen.
Die Erwartungshaltung ist riesig.
Von dem erwartet man ja noch, dass er nochmal die Mannschaft nochmal ranführt, ne, an die Spitze. So was, der denkt sich dann auch, ja, wenn ich dann nicht aufsteige, bin ich dann schon verbrannt, bevor ich in die neue Saison gehe. So, das ist, glaube ich, eine ganz verzwickte Situation. Da sind so Gedankenspiele, die jetzt natürlich durchdiskutiert werden an der Hafenstraße. Ne? Machen wir jetzt möglicherweise mit Koschinat weiter? Lassen wir die Saison zu Ende machen? Kannst ja vielleicht auch nicht wirklich verkaufen, ne? Man muss auch immer von Woche zu Woche schauen, ne? Wird der Unmut dann größer? Und das sind momentan so die Gedankenspiele und eine klare, ja, Linie hat man bisher noch nicht.
Und irgendwann gehen einem Trainer eigentlich auch die Argumente so langsam aus, ne? Also wir haben oft drüber gesprochen, bisher hat die Mannschaft immer die Wende geschafft nach einer Niederlage und wieder gepunktet. Das ist jetzt, scheint nicht mehr zu funktionieren. Martin, du hast eben im Vorgespräch noch gesagt, bisher konnte man natürlich immer auch das Argument bringen, man ist irgendwie in Reichweite direkt zu den Aufstiegsplätzen. Wer jetzt auf die Tabelle guckt.
Das ist Koschinats stärkstes Argument gewesen und das hat er jetzt natürlich dann nicht mehr. Ne? Und gerade wenn du dann gegen Mannheim nicht gewinnst, okay, jetzt haben die Duisburger gepatzt gegen Havelse, kannst du immer noch sagen, sind 4 Punkte, klar, ist hat man alles drin, ne? Wenn du mal irgendwann eine Serie hinlegst, aber es fällt mir schwer dran zu glauben, weil man muss ja auch mal sehen, wie die Mannschaft in 2026 bisher Fußball spielt, das ist einfach nicht gut. So 7 Spiele, 9 Punkte, die Art und Weise, wie man sich defensiv präsentiert, die Wienern-Problematik, ich glaube nicht daran, dass diese Mannschaft jetzt nochmal einen Lauf bekommt.
Ja. Und glaubt, das vielleicht so als letzte Frage, glaubt ihr, wird am Mittwoch nochmal alles umgeschmissen wieder, irgendwie nochmal alles reinwerfen, so quasi letzte Chance.
Ja, glaube ich. Ich glaube, dass Mittwoch wieder ein paar Dinge verändert werden, weil als Trainer, das muss man ihm ja auch zugute heißen, du musst ja irgendwas probieren, ne? Du kannst ja nicht genauso wie in Rostock so dann sagen, alle, boah, der hat ja gar nichts verändert, okay, hat er keinen Bock mehr. Er muss ja irgendwas machen, ob es dann funktioniert, da bin ich eher bei dir, sehe ich gerade auch nicht, weil sie einfach 2026 nun mal nicht diesen Fußball spielen, den alle von ihnen erwarten. Ich bin trotzdem Berufsoptimist und hoffe natürlich dennoch, dass sie irgendwie nochmal angreifen können. Ich sehe nur die Möglichkeit mit diesem Trainer leider nicht mehr so gegeben, weil ich glaube einfach, dass die Mannschaft auch so ein bisschen im Kopf damit durch ist, dass sie einen neuen Impuls braucht, Das ist jetzt so dieser Moment, du hast es gerade gesagt, es wirkt so ein bisschen wie kurz bevor Dabrowski damals auch gehen musste. Ich habe auch total dieses Feeling und deswegen glaube ich einfach, der Mannschaft würde jetzt eine Veränderung gut tun. Vielleicht muss es eine Interimslösung sein, das ist gerade so mein Gedanke, weil damit machst du nichts kaputt. Weil wie du auch sagst, wenn jetzt jemand kommt und dem gibst du wieder einen langfristigen Vertrag und dann wird er aber am Ende Tabellenachter, ja, und hat da auch gar nicht mehr angeklopft, dann sagen alle, boah, ja gut, hätte es ja auch mit Uwe dann die Saison zu Ende bringen können. Deswegen, ich glaube, der Trainer, der es dann wirklich in der neuen Saison macht, der darf jetzt noch nicht kommen.
Okay.
Kann man so stehen lassen, ja.
Bleiben da natürlich, ja, bleiben da natürlich dran, Martin, du sowieso. Ja, wir treffen uns dann nach dem Mannheim-Spiel außer der Reihe am Donnerstag hier. Also habt ihr jetzt, müsst gar nicht so lange warten auf die nächste Folge. Danke, dass ihr heute am Start wart. Gerne auch am Donnerstag wieder mal und danke, dass du wieder mit dabei warst, auch wenn es gerade nicht so läuft.
Kaffee war lecker, hat Spaß gemacht mit euch.
Ja, immerhin das. Martin, danke dir.
Ja.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ja.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnehafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.